Begrüßen Sie mit mir recht herzlich Wolfgang Böhmer, Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt. So, bevor wir zu seinem Buch kommen, möchte ich vorher natürlich die Chance nicht ungenutzt lassen, eine aktuelle Frage zu stellen. Herr Böhmer, es besteht ja möglicherweise die Chance, dass eines Ihrer Landeskinder aus Sachsen-Anhalt, genau genommen aus Halle, der nächste Bundespräsident wird. Wie würden Sie das denn finden?
Glauben Sie das ernsthaft?
Zunächst mal für alle, die nicht aus Sachsen-Anhalt sind, es geht um Peter Sodann, Kriminalkommissar Ehrlicher, so ist er bekannter, der seit gestern Kandidat der Linkspartei ist. Was halten Sie davon?
Also Peter Sodann ist mit Sicherheit ein guter Schauspieler und ich gehe davon aus, dass er die Rolle, Kandidat für dieses Amt zu sein, auch gut spielen wird. Aber soweit ich ihn verstanden habe, glaubt er selbst nicht daran, dass er das ernsthaft mal werden würde.
Das heißt, es ist ein Fall, den er gar nicht lösen kann?
Bitte, ein Fall, der wird ihn wahrscheinlich so gar nicht lösen wollen, sondern er weiß, dass er jetzt eine besondere Rolle zu spielen hat. Und das wird er auch aus Überzeugung tun, denn der hat seine sehr idealistischen Vorstellungen und die möchte er jetzt auch laut sagen.
Mir ist aufgefallen bei der Vorbereitung für dieses Gespräch, dass wenn ich gefragt habe, Sachsen-Anhalt, was könnt ihr damit anfangen, dann gab es ein ganz böses Argument, da hieß es, naja, das ist die dreispurige Autobahn von Helmstedt nach Berlin und da gebe ich nochmal kräftig Gas und dann bin ich fast in Berlin. Ärgern Sie sowas, wenn so eine Wahrnehmung von Ihrem Bundesland ist?
Nein, schon deswegen nicht, weil es falsch ist. Wenn man richtig Gas gibt, kommt man nicht mehr weiter. Die A2, von der Sie sprechen, ist so voll, dass Sie dort kaum noch richtig Gas geben können. Dort müssen Sie fast immer nur in Reihe fahren, weil sie einfach zu dicht besetzt ist. Aber ich weiß natürlich, was Sie sagen wollen. Sachsen-Anhalt interessiert mich nicht, da muss man schnell durchkommen. Das muss ich hinnehmen, aber wir tun einiges dafür, damit sich dies ändert.
Kann es sein, dass Sie das auch umgetrieben hat, ein Buch zu schreiben, mehr über dieses Land, dieses Bindestrichland Sachsen-Anhalt in die Bundesrepublik hinauszutragen?
Also Herr Lepple, ganz ehrlich, ich habe dieses Buch nicht geschrieben, sondern meine Mitarbeiter, die für mich zuständig sind und die mir auch zum Teil die Reden vorbereiten, haben mit Erschrecken festgestellt, dass sie mir einen guten Redetext vorbereitet haben und ich dann immer noch was anderes erzählt habe. Und demzufolge hat das jetzt zur Folge, dass ich regelmäßig so ein kleines Mikrofon hingestellt bekomme, um festzuhalten, was denn der nun wirklich sagen wird. Und das ist dann zusammengestellt worden und da hatte die Frau Dr. Zimmermann den Eindruck, so dumm ist das auch nicht, das könnte auch andere interessieren und hat sich darum bemüht, dass dies gedruckt wird, nachdem es von ihr überarbeitet worden ist. Ich habe das zunächst gar nicht gewusst. Ich hätte es ihr auch nicht zugemutet. Ich hätte nie geglaubt, dass ein Verlag das hohe Risiko eingeht, so etwas zu drucken. Der will sich ja nicht ruinieren damit, der muss es ja verkaufen. Aber der Mitteldeutsche Verlag war so mutig und ich hoffe, dass er das aushält.
Also Herr Böhmer, jetzt haben wir wirklich eine Premiere. Dieses Sofa existiert, glaube ich, 7 oder 8 Jahre. Wir haben hier wirklich alle Autoren von Rang und Namen gehabt. Und Sie sind der absolut Erste, der sagt, das ist ein Buch, aber ich habe es nicht geschrieben.
Nein, ich habe es nicht geschrieben, ich habe es gesprochen. Und es ist abgeschrieben worden
also
und veröffentlicht
Sprechbuch.
Worden.
Ein Sprechbuch.
Ein Buch von Texten, die von mir gesprochen worden sind.
Gut, dann reden wir also über ein Buch mit Reden und Texten, die im Laufe der letzten Jahre entstanden sind. Die Überschrift lautet in Anführung, lieber die unbarmherzige Wahrheit als eine barmherzige Lüge. Das ist ein großes Wort.
Ja, das ist vielleicht auch mit dieser Absicht so geschrieben worden. Ich habe das einmal in einem Interview gesagt und zu dem Text stehe ich auch. Ich habe mir aber auch schon von jemandem sagen lassen, er hätte das ganze Buch von hinten bis vorne durchgesucht und hätte dieses Zitat im Text nicht mehr gefunden. Das kann ich jetzt gar nicht überprüfen, aber ich stehe dazu, dass das von mir einmal gesagt worden ist.
So, weil wir vorhin gerade über den Kommissar Ehrlicher gesprochen haben, jetzt mache ich die Kurve weiter. Wie viel Ehrlichkeit ist denn in der Politik oder wie viel Wahrheit ist denn in der Politik überhaupt möglich?
Also, da weiß ich, dass Sie auf solche Fragen sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Ich bin trotzdem der Meinung, auch in der Politik haben Lügen kurze Beine. Mal sind sie ein bisschen länger, mal sind sie ein bisschen kürzer, aber sie halten das nicht auf Dauer aus, mit einer Unwahrheit Politik machen zu wollen. Und selbst große Präsidenten dieser Welt, die mit fingierten Behauptungen Kriege angefangen haben, mussten nach Jahren zugeben, dass es gar nicht zugetroffen hat. Ich bin nach wie vor der Meinung, mit bewussten Lügen Politik machen zu wollen, lohnt sich nicht.
Glauben Sie, dass Sie mit dieser Meinung in Ihrer Politikerzunft in der Mehrheit sind?
Das ist mir ziemlich egal, weil ich zugebe, dass ich es auch aushalte, wenn ich keine Mehrheit dafür hätte. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es Kollegen gibt, die sagen, ich erzähle lieber das Blaue vom Himmel, um mich beliebt zu machen. Sie wissen, dass sie dadurch Vertrauen verlieren. Und die Unterstellung, Politiker lügen, Politiker erzählen vor der Wahl was ganz anderes, als sie nach der Wahl erzählen, das ist auch ein wirklich gepflegtes Vorurteil. Das kann sich in dieser Welt, wo alles beobachtet wird, wo fast alles gefilmt wird, wo man alles wieder vorgeworfen bekommen kann, kann sich niemand auf Dauer leisten.
Als Politiker wird man ja nicht geboren. Wie sind Sie zur Politik gekommen?
Also wenn Sie Zeit haben, erzähle ich Ihnen das gerne. Ich gebe auch zu, aus einer gewissen Dummheit heraus. Ja, dazu muss ich mich bekennen. Ich war bis 1990 aus Überzeugung parteilos, gehörte aber zu den vielen, die immer gemeckert haben und die gedacht haben, sie wüssten das alles besser und wenn man nur mal könnte, dann würde man alles ganz anders und natürlich viel besser machen. Und als dann die politische Wende kam, da hatte ich da so einen Moment, wo ich gesagt habe, wenn du jetzt weiter nur meckerst und dich nicht einbringst, da kannst du dich ja nicht mal mehr im Spiegel anschauen. Also ist jetzt die Zeit, wo man sich irgendwie engagieren sollte. Und da habe ich mich ein bisschen drauf eingelassen, bis dann Bekannte mich gefragt haben, ob ich nicht für eine Partei in den Landtag kandidieren wollte. Und da muss ich bekennen, dass ich nicht wusste, was das bedeutet. Zu DDR-Zeiten hatten wir Bezirkstage, die tagten einmal im Vierteljahr nachmittags. Und da habe ich gedacht, das schaffst du auch noch, trotz deines Berufes, da könntest du dich ja mal drauf einlassen. Und da habe ich mich dann um nichts weiter kümmern müssen, aber ich bin gewählt worden und war dann plötzlich Landtagsabgeordneter. Und da habe ich gemerkt, die wollten richtig was von mir. Und da waren dauernd Termine und dauernd Sitzungen. Und ich hatte so nach dem Vierteljahr den Eindruck, das geht so nicht weiter. Ich musste mich überall entschuldigen, mal in Magdeburg entschuldigen, mal bei mir im Krankenhaus entschuldigen, sodass ich dann gesagt habe, so, wie komme ich denn hier wieder raus? Weil ich nicht vorhatte, meinen Beruf aufzugeben.
Das sollten wir vielleicht mal klären. Welchen Beruf hatten Sie?
Ich war Arzt, war Chefarzt einer Fachabteilung in einem Krankenhaus in Wittenberg.
In der Lutherstadt Wittenberg?
Ja.
Hat sie diese Aufgabe erfüllt? War das ein schöner Beruf?
Ich habe ihn immer als schönen Beruf empfunden, auch wenn ich mitunter mehrfach in der Woche Nachtdienst machen musste, was ganz schön schlaucht. Aber es war mein Wunschberuf und ich habe es nie bereut, diesen Weg gegangen zu sein.
Könnten Sie denn heute, Sie sagten 1990, haben Sie den Umstieg gemacht in die Politik, könnten Sie denn heute noch medizinisch arbeiten? Würden Sie sich das noch zutrauen?
Nein. Also es gibt viele Sachen, die verlernt man so nicht auf Dauer. Aber die Welt ist weitergegangen. Ich bin jetzt auch praktisch 17, 18 Jahre raus. Es hat sich vieles verändert in dieser Zeit. Die Medikamente haben andere Namen und manche Sachen sind anders geworden. Also ich bräuchte schon wieder eine Zeit, um reinzukommen. So einfach zu sagen, morgen, ich bin wieder da, jetzt geht's weiter wie vorher, das ginge nicht.
Wenn jetzt sowas wie die Gesundheitsreform, die ja seit Jahren über diesem Land wie Mehltau liegt, verhandelt wird, gehen Sie da als Ministerpräsident hin oder läuft da auch noch ein bisschen diese Vorgeschichte? Sie wissen ja, wie Krankenhäuser funktionieren, welche Sorgen, Nöte und welche Probleme dort sind. Oder trägt man das dann weg?
Nein, ich gehe da so hin, wie ich einmal bin. Einmal mit einer politischen Verantwortung, aber auch mit Sachkenntnis. Und da weiß ich, auch in der Politik gibt es Situationen, wo allzu viel Sachkenntnis eher stört als nützt. Da muss man sich dann gelegentlich durchsetzen.
Ich spiele da jetzt ein bisschen natürlich auch auf eine Sache an, die Sie, glaube ich, Anfang des Jahres für ein paar Tage richtig bundesweit in die Schlagzeilen gebracht haben. Sie erinnern sich? Okay. Es ging um die Frage von Müttern, die ihre Kinder selbst umgebracht haben. Und da ging es um das Thema Abtreibung. Und da hieß es sozusagen ungefähr sinngemäß, oder die Frage war, ob denn in der DDR Abtreibung so leicht war, wie als würde man zum Friseur gehen. Dann haben Sie geantwortet und haben eine große Erfahrung gemacht.
Ja gut, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich mit der Antwort nicht beliebt gemacht habe. Trotzdem stehe ich zu ihr. Denn es war so, dass der gesetzliche Hintergrund weder eine Prüfung dieser Absicht notwendig gemacht hat, noch eine Erläuterung oder Erklärung. Und diese Formulierung, die Sie gebraucht haben, stammt von einem Fachkollegen aus Cottbus, den ich kenne, und ich habe ihm nicht widersprochen.
Vielleicht nochmal, Sie werden wahrscheinlich dieses Zitat nicht mehr in Erinnerung haben. Das Zitat war: Abtreibung, also in der DDR, war ein probates Mittel zur Familienpolitik. Und diese leichtfertige Einstellung zum werdenden Leben ist ein Grund für heutige Kindstötungen. Gilt für Sie der Satz noch heute?
Nein, ganz so ist er auch nicht richtig wiedergegeben. Ich habe gesagt, ist ein Grund für einen bestimmten Verlust des Wertegefühls für werdendes menschliches Leben. Was dann dazu führt, dass auch Kindstötung im Einzelfall als Familienplanung interpretiert oder verstanden wird. Und es gibt nicht ganz wenige Fälle, wo vor Gericht die Mütter, die so etwas getan haben, dann auch sagen, dass sie sich nicht anders zu helfen wussten.
Wie haben denn Frauen reagiert auf dieses Interview?
Sehr unterschiedlich. Ich habe bitterste Vorwürfe bekommen und ich habe zustimmende Briefe bekommen. Das hält sich fast die Waage.
Wie haben die Medien reagiert?
Sehr unterschiedlich, je nachdem, wo die Herausgeber sitzen und wer die jeweilige Zeitung redigiert hat. Auch zwischen Vorwürfen, vor allen Dingen Beleidigung der Frauen in Ostdeutschland und so weiter, bis sehr aktiver Zustimmung.
Mit den Medien tun Sie sich ein bisschen schwer. Das habe ich aus diesen Reden herausgelesen. Sie fühlen sich manchmal missverstanden. Oder was ist es? Was treibt Sie da um? Was kümmert Sie?
Also Herr Lepple, das gibt in den Medien, ich will jetzt nicht sagen absichtliches Missverständnis, aber es gibt die Pflege von Missverständnissen. Ich will Ihnen ein ganz kleines Beispiel nennen, wie so etwas läuft. Da bin ich von einer Dame in einem Interview gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, dass in Sachsen-Anhalt in 10 Jahren die CDU mit der Linkspartei eine Koalition eingeht. Diese Frage hatte als Hintergrund, weil der Kollege von der Linkspartei gesagt hatte, er könne sich das vorstellen und ich sollte darauf antworten, ob ich mir das auch vorstellen kann. Und da habe ich gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie das in 20 oder 30 Jahren einmal sein wird, das weiß ich auch nicht, aber gegenwärtig sind die Unterschiede so groß, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Darauf hat jemand geschrieben, Böhmer schließt eine Koalition nicht grundsätzlich aus. Der Nächste hat das abgeschrieben, Böhmer schließt eine Koalition nicht aus. Hatte nur ein Wort weggelassen, schon kam ein anderer Zungenschlag rein. 2 Tage später konnte ich nachlesen, Böhmer denkt über die Koalition mit der Linkspartei nach. Und das Letzte, was ich gelesen habe, war, Böhmer versucht, die Koalitionsfähigkeit seiner Partei zu öffnen und denkt über die Linkspartei nach. So läuft das von Stufe zu Stufe. Halb hingehört, halb was draus gemacht, damit es eine interessante Meldung wird. Und dagegen muss man sich dann gelegentlich verwahren oder dagegen halten. Und das führt dazu, dass das manchmal sich vielleicht ein bisschen unfreundlich anhören mag.
Gut, das heißt mit anderen Worten, dass die Ansehenswerte der Politiker, aber auch der Journalisten in diesem Land ja nicht sehr hoch sind. Was kann man denn dagegen tun? Bücher schreiben? Oder Reden machen und dann daraus Bücher
schreiben? Gut, also auf alle Fälle kann man dagegen tun, dass man sich im gegenseitigen Interesse um so viel Redlichkeit bemüht, dass man nicht der Fantasie allzu viel freien Lauf lässt. Wenn Sie etwas von mir schreiben oder ich etwas über Sie schreiben würde, solange wir bei den Fakten bleiben, auf die wir uns geeinigt haben oder die nachweisbar sind, solange wird doch niemand was dagegen haben. Solange wir aber anfangen, uns übereinander nachzudenken und Dinge hineinzudeuten, die vielleicht sein könnten, wo am Anfang noch der Konjunktiv gebraucht wird, aber 2 Tage später schon nicht mehr und Aussagesätze daraus gemacht werden, dann kommt alles ins Schwimmen. Und das ist das eigentliche Problem im Umgang zwischen Politikern und Journalisten, dass da viel zu viel Grauzonen übrig bleiben.
So, jetzt kommen wir nochmal zum Buch. Dieses Buch wurde in Berlin vorgestellt, und zwar von einem berühmten Landsmann, von Hans-Dietrich Genscher, der ja aus Halle stammt. Und das Buch fällt auf, es gibt dann auch ein paar Bilder drin, die kann man sich angucken, Herr Böhmer, im Laufe der Jahre unterwegs. Jetzt finde ich die natürlich nicht. Und was noch auffällt ist, da sind Sie, also hier haben wir übrigens ein Bild als Arzt. Und also im Laufe der letzten 15, 16 Jahre. Was noch auffällt, wenn es eine Biografie wäre, wäre ja hinten ein Personenregister. Und in der Regel schauen dann die Leute rein, ob sie hinten im Personenregister drinstehen. Und dann schauen sie nochmal nach, wer am meisten drinsteht und am häufigsten. All das haben sie weggelassen. Dafür aber sind gewisse Auszüge drin über bestimmte Themen. Es geht von Briefmarkensammeln bis unerfüllte Wünsche. Fangen wir beim Briefmarkensammeln an. Haben Sie noch Zeit für dieses Hobby?
Eigentlich nicht, aber so zwischen Weihnachten und Neujahr versuche ich dann mal das, was im Laufe des Jahres zusammengekommen ist, einigermaßen wegzusondieren. Mehr Zeit nicht.
Was ist die Erotik des Briefmarkensammelns?
Eigentlich hat das angefangen mit Nachhilfeunterricht in Geschichte. Als ich in die Schule ging, da wurden solche Sachen wie deutsche Besetzungsgebiete nach dem Ersten Weltkrieg und deutsche Kolonien schamhaft verschwiegen. Und erst durch Briefmarken bin ich auf den Hinweis gekommen, was alles schon mal deutsch war, was alles schon mal zum Deutschen Reich gehört hatte und welche spannenden Entwicklungen einzelne Regionen hinter sich hatten, zum Beispiel die Abstimmungsgebiete, Oberschlesien als Beispiel. Das hat mich fasziniert und dabei bin ich dann hängen geblieben.
Dann fällt auf, Sie haben eine Beziehung zur Landwirtschaft. Wie kommt das?
Ich stamme aus einer Landwirtschaft. Und deswegen habe ich als Kind nach dem Krieg sehr viel auch arbeiten müssen. Die meisten Arbeiten, die in der Landwirtschaft anfallen, die habe ich gemacht. Und die habe ich jahrelang machen müssen. Da würde ich sagen, die könnte ich sogar heute noch.
Kochen Sie gerne?
Ganz wenig. Also als Student habe ich mich natürlich jahrelang selber verpflegen müssen. Als meine erste Frau verstorben war, habe ich jahrelang selber mich bekochen müssen. War keine schöne Zeit.
Kann man sagen, Sie sind ein bodenständiger Mensch geblieben?
Ich hoffe es.
Das ist Ihnen wichtig?
Ich hoffe es. Ich möchte nicht abgehoben wirken oder sein. Ich möchte schon bodenständig sein, auch wenn manche das vielleicht ein bisschen dumm empfinden. Aber das ist mir schon etwas wert.
Wir haben ja einige Politiker dieses Jahr auf dem Sofa. Einer, Kurt Beck, wird jetzt doch nicht kommen, weil er Bundesrat macht. Der hat ja die große Erfahrung gemacht, als Provinzpolitiker in der Hauptstadt, wie er sagt, verbrannt worden zu sein. Was glauben Sie denn? Sie sind in Magdeburg, Berlin ist nicht so weit weg. Wo wird denn Politik für die Menschen mehr und näher gemacht?
Natürlich sind die wichtigen Entscheidungen bundespolitisch relevante Entscheidungen, die werden in Berlin gemacht. Das entspricht auch der Kompetenzordnung des Grundgesetzes und der Zuständigkeit vom Bundestag und Bundesrat und Bundesregierung. Die wichtigen politischen Entscheidungen müssen auf der Bundesebene gefällt werden. Die Länder haben ja nur eine regionale Verantwortung in dem Bereich, den die Verfassung ihnen zugebilligt hat. Nicht mehr und nicht weniger, aber die eigentliche Politik wird in Berlin gemacht.
Glauben Sie, dass Sie das Ohr bei den Menschen in Sachsen-Anhalt haben?
Ich gebe mir wenigstens Mühe. Und man muss ja auch darauf achten, sich selbst nichts vorzumachen. Ich gebe mir zum Beispiel Mühe, wenigstens einmal in 14 Tagen mit meiner Frau zusammen einkaufen zu gehen. Da schiebe ich richtig so den Wagen mit durch die Kaufhalle und komme mit relativ vielen Leuten ins Gespräch. Und da habe ich ein ganz gewisses Gefühl dafür. Solange mich die Leute ansprechen und sagen, ach, Herr Böhmer, und ach, da muss ich mal mit Ihnen reden und wie haben Sie sich denn das gedacht und so weiter, solange ist die Stimmung gut. Wenn ich den Eindruck habe, die sehen mich und gucken weg und wollen nichts mit mir zu tun haben, dann weiß ich, da musst du irgendwas richtig falsch gemacht haben. Also am besten unter die Leute mischen und sensibel sein auch für die nicht-verbalen Signale. Und das halte ich schon für wichtig.
Sensibel sein für die Warnsignale. Dafür gibt es ja in der modernen Mediengesellschaft Institute, die fragen alles und jedes und ab. Und da gibt es eine Zahl, die habe ich aus einer ihrer Reden, dass 79% ihrer Landeskinder meinen, dass Demokratie theoretisch die beste Staatsform ist. Aber mit der Umsetzung sind die Menschen total unzufrieden.
Ja, die Zahlen kenne ich nicht nur, die nehme ich sogar ernst. Und das hängt mit der rein ökonomischen und sozialen Entwicklung zusammen. Am Anfang habe ich gedacht, das ist ja ganz schlimm, darüber muss man sich ja nahezu schämen. Zwischendurch weiß ich, dass es in den frühen Jahren der Bundesrepublik West sehr, sehr ähnlich gewesen ist. Es gibt von dem Professor Klaus Schröder Berlin demoskopische Untersuchungsreihen aus den 50er und frühen 60er Jahre über das sich entwickelnde Demokratieverständnis in Westdeutschland. Dort hat er die gleiche Erfahrung gemacht, dass erst mit der Stabilisierung eines gewissen Wohlstandes, erst als dieses Staatssystem für die Menschen als Erfolg erlebbar war, sich auch das Demokratieverständnis gefestigt hat. Und das Gleiche erleben wir jetzt in den neuen Bundesländern. Eine große Skepsis, eine große Sorge und ein großes Misstrauen, weil sie der Meinung sind, das haben wir uns alles mal anders vorgestellt. Es hat ja nicht das gebracht, was wir erhofft haben. Und ich hoffe, dass die Entwicklung ähnlich sein wird, dass mit der Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation auch die Akzeptanz für das System einer parlamentarischen Demokratie sich festigen wird.
Ja, weil die Frage muss ich jetzt natürlich noch stellen. Wirtschaftlich ist das Land Sachsen-Anhalt, immer noch bei den meisten Positionen Schlusslicht.
Nein, stimmt nicht.
Gut, okay, widersprechen Sie. Aber wie lange wird dieser Prozess der Annäherung noch dauern und warum dauert es so lange?
Also wenn es mit der gleichen Geschwindigkeit weiterginge wie bisher, dann mindestens noch 10 Jahre, bis etwa 2020. Das ist auch der politische Hintergrund für die Laufzeit des Solidarpaktes und dieser ganzen besonderen Hilfsmaßnahmen. Die sind auf die Dauer bis 2019 konzipiert und diese Zeit brauchen wir auch noch. Vorausgesetzt, dass es nicht schlechter wird. Wenn wir jetzt eine richtige Wirtschaftskrise bekämen, da kommen natürlich die wirtschaftlich schwachen Bundesländer zuerst ins Schleudern. Das muss man ganz nüchtern sagen, weshalb ich auch sehr dafür bin, dass man alles tut, um das jetzt zu verhindern.
Ich kann Sie nicht ungefragt vom Sofa gehen lassen, denn das bewegt alle Menschen momentan. 500 Milliarden Euro sollen für die Fehler von anderen, von uns allen, bereitgestellt werden und ausgegeben werden. Wie ist Ihnen denn da zunächst mal zumute bei dieser Summe und bei diesem politischen Ansatz?
Gut. Da muss man zunächst mal deutlich sagen, wovon wir sprechen. Es handelt sich um eine Summe von 400 Milliarden Euro als Bürgschaftsleistung, nur um die Kreditwürdigkeit der Banken wiederherzustellen. Wir alle hoffen, dass davon möglichst nichts fällig wird. Die Schweden haben das 1992 schon einmal gemacht, als sie selbst eine Finanzkrise hatten. Damals ist keine einzige schwedische Krone tatsächlich abgeflossen. Und auch die Bundesregierung hofft, dass allein der Bürgschaftsrahmen Vertrauen schaffen wirkt. Die Bundesregierung hat vorgesehen, in ihrer Finanzkalkulation, dass maximal im ungünstigsten Fall eine Summe von 5%, das wären etwa 20 Milliarden, in den Haushalt eingestellt werden müsste. Und sie hat noch 80 Milliarden bereitgestellt für Liquiditätshilfe von Banken, die gar nicht mehr liquide sind. Aber jede Bank, die das in Anspruch nehmen muss, muss praktisch auf ihre Selbstständigkeit vorübergehend verzichten. Da wird sich keine Bank drum reißen, sodass ich auch davon ausgehe, dass da nicht allzu viel Geld abfließt. Und erst in einigen Jahren werden wir sehen, wie groß tatsächlich die haushaltsrelevante Belastung sein wird. Und die soll dann ja zwischen Bund und Ländern geteilt werden. Darüber streiten wir uns noch. Das ist noch nicht abschließend entschieden. Aber wir gehen davon aus, dass damit ein Vertrauensrahmen begründet werden soll. Wir gehen nicht davon aus, dass nennenswerte Summen an Geld tatsächlich werden abfließen.
Das heißt, Sie sagen, auch wir, das kleine Land Sachsen-Anhalt mit seinen kleinen bescheidenen Möglichkeiten, wird diesem Programm zustimmen.
Ja, wissen Sie, ich habe da schon nachrechnen lassen. Wenn es ganz, ganz schlimm käme und alles zusammenbrechen würde, wäre das für uns eine Summe von etwa 140 Millionen. Wenn aber die Wirtschaft so zusammenbricht, dass sich die Arbeitslosigkeit wieder verdoppelt, dann haben wir ein solches Defizit an Steuereinnahmen, Lohnsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuer, das wäre wesentlich größer als diese Summe. Deswegen ist das für uns eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera. In der Hoffnung, dass wir nicht allzu viel bezahlen müssen und die Wirtschaft wieder in Gang kommt.
So, meine letzte Frage, Herr Böhmer, die muss ich jetzt stellen. Sie sagten, Sie sind der erste Buchautor, der das Buch nicht geschrieben hat. Wie ist es denn jetzt nun als Buchautor auf diesem Sofa zu sitzen?
Ja gut, ich sitze auch auf anderen Sofas und werde ausgefragt. Das ist die gleiche Situation. Ich fühle mich ausgesprochen geehrt. Die Frau Dr. Zimmermann hat gesagt, da müssen Sie hin. Das ist so selten, dass der Verlag dort einen Platz bekommt. Da können Sie uns jetzt nicht im Stich lassen. Und ich habe gesagt, wenn ein Verlag schon das persönliche Risiko auf sich nimmt, meine Reden, die ich irgendwann mal gehalten habe, zu drucken und zu veröffentlichen, weil er meint, das ist sogar zum Nachlesen interessant, Da kann man auch den Verlag nicht im Stich lassen. Deswegen habe ich mich einladen lassen. Und ich hoffe, dass die Rechnung aufgeht.
Wolfgang Böhmer, lieber die barmherzige Wahrheit als die unbarmherzige Wahrheit als die barmherzige Lüge. Vielen Dank.
Bitteschön.